Allô? Familie Roth füllt die Bühne. Ja, das Friedensopfer. Bevor wir zum Friedensopfer kommen, möchte ich mit euch einen kleinen Exkurs machen zum Altar, auf dem die Tiere geopfert werden. Die erste Erwähnung eines Altars in der Bibel ist beim Noah nach der Sintflut. Und die zweite Erwähnung gucken wir uns ein bisschen an. Die zweite Erwähnung ist beim Abraham in Sichem. Abraham kommt ins verheißene Land. Sichem ist die erste Stadt, in die er kommt, ziemlich in der Mitte des verheißenen Landes, damals eine relativ bedeutende Stadt. Und dort heißt es dann, der Herr erschien dem Abraham, ja, damals hieß er noch Abram, und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Die Stadt Sichem heißt heute Nablus. Und in der Stadt Nablus gibt es eine kleine Ausgrabungsstätte. Das sind die Stadtmauern, die ihr von außen sehen könnt. Im Hintergrund die Häuser von der Stadt Nablus. Und hier nochmal eine Großaufnahme von der Ausgrabungsstätte. Man sieht links außen so noch die Stadtmauer und erkennt schon gleich, okay, so riesig war diese Stadt nicht. Städte waren damals etwas kleiner, wenn man das von oben betrachtet. Ist dieser rechte Fleck, wo keine Häuser sind, die Stadt Sichem damals gewesen. Und drumherum die heutige Stadt Nablus. Ja, im Hintergrund sieht man den Berg links, den Ebal. Und das Foto wurde gemacht vom Berg gegenüber, dem Gerizim. Zwei Berge, die in der Bibel erwähnt sind. Naja, der Text sagt, er baute dem Herrn dort einen Altar, der ihm erschienen war. Und jetzt fragt sich, was ist die Bedeutung eines Altars? Der ihm erschienen war, wird extra nochmal gesagt, denn es heißt hier, der Herr erschien dem Abraham und danach, er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Darauf liegt eine Betonung. Jetzt musst du wissen, im Hebräischen hat das Wort erscheinen, das Wort sehen drin. Das heißt eigentlich wörtlich, der sich hat sehen lassen. Es steckt also das Wort sehen drin. Und damit ist Abraham der erste Mensch, der in der Bibel erwähnt wird, der Gott gesehen hat. Davor heißt es, sie hörten Gott oder wie auch immer Gott irgendwie gegenwärtig war. Aber gesehen hat ihn zum ersten Mal im Bericht Abraham. Und das gibt auch schon einen Hinweis darauf, auf die Bedeutung eines Altars. Irgendwie hat der Altar mit der Gegenwart Gottes zu tun. Das Opfertier tritt übrigens so sehr in den Hintergrund, dass es in dieser Geschichte überhaupt nicht erwähnt wird. Es wird nur der Altar erwähnt. Jetzt gehen wir mal auf die Rückseite von diesem Berg, gerade so über die Bergspitze hinweg. Da hat ein Archäologe namens Adam Sertal vor etwa 40 Jahren eine interessante Entdeckung gemacht. Er hat nämlich auch einen Altar gefunden, oder was heißt auch, er hat einen Altar gefunden, der sieht von oben so aus. Und im Hintergrund links seht ihr noch die Häuser von Sichem, also von Nablus heute. Und das haben die freigeschaufelt und Adam Sertal ist der Überzeugung, das ist der Altar, den Josua etwa zwischen 200 und 400 Jahre nach Abraham dort erbaut hat. Dort heißt es nämlich in Josua 8, damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berg Ebal, wie Mose, der Knecht des Herrn, den Söhnen Israel geboten hatte. Wie im Buch des Gesetzes des Mose geschrieben steht, einen Altar von unbehauenen Steinen, über den man kein Eisen geschwungen hatte. Und sie brachten darauf dem Herrn Brandopfer dar und schlachteten Friedensopfer. Friedensopfer, darum geht's ja heute. Was hatte Mose geboten? Der hatte das schon geboten, kurz nach Bundesschluss am Sinai. Wenn man einen Altar aus Steinen baut, sollen das unbehauene Steine sein und sie sollen keine Stufen haben. Und genau das erkennen wir hier. Das sind unbehauene Steine, sonst wäre der ja schön glatt von außen. Und er hat keine Stufen, um hochzugehen, sondern er hat so eine kleine Rampe. Aus einem anderen Winkel kann man das ein bisschen besser erkennen. rechts unten erkennt ihr so eine kleine Rampe hier, die hochgeht. Es sind eigentlich genau genommen zwei Rampen. Das ist die Hauptrampe, um hochzugehen, und das ist so die Nebenrampe, damit man nebendran stehen kann. Und es gibt unter den Archäologen und Theologen viel Diskussion darüber, ob das wirklich der Altar ist, den der Josua gebaut hat. Aber so richtig wichtig ist das für uns nicht. Wir sehen auf jeden Fall drei Dinge daran. Das erste ist, ein Altar für einen alten Israelit ist keine kleine Grillwanne, sondern ein richtiges Bauwerk. Ihr seht da oben, der Mensch, der ist kleiner als bloß die Höhe des Altars, und so hoch ist der Altar gar nicht, sondern der ist viel breiter eigentlich, als dass er hoch ist. Zweitens, es gab keine Rampe, man muss also zum Altar irgendwie hochsteigen. Und drittens, oben auf der höchsten Stelle ist es wie ein kleiner Tisch. Du musst dir da noch so einen Rost dazwischen vorstellen, unter dem Rost wird Holz hingetan und auf dem Rost die Tiere hingelegt und die werden dann verbrannt. Es ist also wie ein Tisch. Übrigens, auch in Maleachi wird der Altar als Tisch bezeichnet. Und ein Tisch ist Ort der Gemeinschaft. Da haben wir sie wieder. Wie beim Abraham auch. Irgendwie hat es mit der Gemeinschaft zu tun. Theologen heutzutage glauben, ein Altar ist ein kleines Bauwerk, das den Gottesberg darstellen möchte. Wie beim Sinai. Oben ist Gott im Feuer. Auf dem Altar gibt's Feuer. Der Berg muss erklommen werden mit einer Rampe. Und er besteht aus unbehauenen Steinen. Ein kleiner Gottesberg. Wieder haben wir das Motiv der Gemeinschaft. Oder wie beim Garten Eden. Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, wieso ist jetzt Eden ein Garten? Sagt die Bibel nicht, warum ist Eden ein Berg? Sorry. Sagt die Bibel nicht, dass es ein Berg ist. Aber es gibt einen Hinweis. Es heißt, aus Eden kamen vier Flüsse hervor. Und Flüsse fließen bekanntlich immer nach unten. Also muss Eden oben gewesen sein. Wir gehen also davon aus, Eden war ein Berg, also war auf einem Berg drauf. Flüsse fließen runter. Und Eden der Ort der Gemeinschaft mit Gott, also Gott oben auf dem Berg. Sagt die Bibel nicht ausdrücklich, ist aber eine Theorie, die noch einmal uns zeigt, der Altar ist Ort der Gemeinschaft mit Gott. Und den Gedanken nehmen wir mal mit. Wenn also ein Opfertier auf den Altar drauf geht, erklimmt es wie Mose den Berg, um sich oben mit Gott zu treffen. Und jetzt möchte ich ganz gerne mit euch den Text lesen. Ich möchte gerne aus Kapitel 3 lesen und danach noch aus Kapitel 7. Warum? In Kapitel 3 kommen allgemeine Anweisungen, die Kapitel 1 bis 5 sind allgemeine Anweisungen der Opfer, und in Kapitel 6 und 7 gibt es noch spezielle Anweisungen an den Priester zu diesen 5 Opfern, die davor behandelt wurden. Und einen Teil von diesen Anweisungen zum Friedensopfer möchte ich gerne mit euch lesen. Deshalb schlagt entweder eure Bibel auf oder guckt mit mir nach vorne. 3. Mose Kapitel 5 ab Vers 1. Nein, 3. Mose Kapitel 3, sorry, ab Vers 1. Also 3, sind wir alle bei 3? Gut. Und wenn seine Opfergabe ein Heilsopfer ist, wenn er sie von den Rindern darbringt, es sei ein männliches oder ein weibliches Tier, so soll er sie ohne Fehler vor dem Herrn darbringen. Und er soll seine Hand auf den Kopf seines Opfers legen und es am Eingang des Zeltes der Begegnung schlachten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut ringsherum an den Altar sprengen. Und von dem Heilsopfer soll er dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Das Fett, das die Eingeweide bedeckt, und alles Fett, das an den Eingeweiden ist, die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen und das an den Lenden ist, und den Lappen über der Leber. Bei den Nieren soll er es abtrennen. Und die Söhne Aarons sollen es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, auf dem Brandopfer, das auf dem Holz über dem Feuer ist. Ein Feueropfer ist es, als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Und wenn seine Opfergabe von Kleinvieh ist, für den Herrn als Heilsopfer ein männliches oder ein weibliches Tier, soll er sie ohne Fehler darbringen. Wenn er ein Schaf darbringt als seine Opfergabe, dann soll er es vor den Herrn herbeibringen, und er soll seine Hand auf den Kopf seines Opfers legen und es vor dem Zelt der Begegnung schlachten. Und die Söhne Aarons sollen sein Blut ringsherum an den Altar sprengen. Und vom Heilsopfer soll er sein Fett als Feueropfer dem Herrn darbringen. Den ganzen Fettschwanz dicht beim Schwanzwirbel soll er ihn abtrennen. Und das Fett, das die Eingeweide bedeckt. Und alles Fett, das an den Eingeweiden ist. Die beiden Nieren. Und das Fett, das an ihnen und das an den Lenden ist. Und den Lappen über der Leber. Bei den Nieren soll er es abtrennen. Und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Eine Speise des Feueropfers für den Herrn ist es. Und wenn seine Opfergabe eine Ziege ist, dann soll er sie vor den Herrn herbeibringen. Und er soll seine Hand auf ihren Kopf legen und sie vor dem Zelt der Begegnung schlachten. Und die Söhne Aarons sollen ihr Blut ringsherum an den Altar sprengen. Und er soll davon seine Opfergabe als Feueropfer dem Herrn darbringen. Das Fett, das die Eingeweide bedeckt und alles Fett, das an den Eingeweiden ist. Und die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen und das an den Lenden ist. Und den Lappen über der Leber bei den Nieren soll er es abtrennen. Und der Priester soll sie auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Eine Speise des Feueropfers ist es, als wohlgefälliger Geruch. Alles Fett gehört dem Herrn. Eine ewige Ordnung bei euren Generationen in allen euren Wohnsitzen. Keinerlei Fett und keinerlei Blut dürft ihr essen. Wir gehen in Kapitel 7. 3. Mose 7, und zwar lese ich ab Vers 11. Und dies ist das Gesetz des Heilsopfers, das man dem Herrn darbringt. Wenn man es zum Dank darbringt, so bringe man zu dem Dankopfer hinzu ungesäuerte Kuchen dar, mit Öl gemengt und ungesäuerte Fladen mit Öl gesalbt und Weizengrieß mit Öl eingerührt, Kuchen gemengt mit Öl. Außer den Kuchen soll man gesäuertes Brot als seine Gabe darbringen zu seinem Dankheilsopfer. Und man soll je eins davon von der ganzen Gabe dem Herrn als Hebopfer darbringen, dem Priester, der das Blut des Heilsopfers sprengt, ihm soll es gehören. Und das Fleisch seines Heilsdankopfers soll am Tag seiner Darbringung gegessen werden. Er soll nichts davon liegen lassen bis zum Morgen. Und wenn das Schlachtopfer seiner Opfergabe ein Gelübde oder eine freiwillige Gabe ist, soll es an dem Tag, an dem er sein Schlachtopfer darbringt, gegessen werden. Und am nächsten Tag soll dann gegessen werden, was davon übrig bleibt. Was aber vom Fleisch des Schlachtopfers am dritten Tag übrig bleibt, soll mit Feuer verbrannt werden. Bis Vers 17. Erstmal zum Begriff des Friedensopfers. Vielleicht habt ihr gemerkt, in der Übersetzung heißt es gar nicht Friedensopfer, sondern Heilsopfer. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Ursprünglich heißt es auf Hebräisch Shelamim und da steckt das Wort Shalom drin. Shalom, der Frieden auf Hebräisch. Shelamim ist der Plural von Frieden, also wörtlich übersetzt die Frieden. Gibt es nicht auf Deutsch, aber auf Hebräisch ist vieles möglich. Frieden für den Altorientalen bedeutet jedoch nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern viel mehr als das. Eine Fülle an Leben, gerechte Verhältnisse, Wohlstand, Gesundheit, sichere und intakte Beziehungen, Sicherheit im Alltag. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wie das Friedensopfer ablief. Als erstes fängt es an mit der Wahl des Opfertiers. Und wer aufmerksam gelesen hat, hat gemerkt, das sind nur große Tiere. Es gibt Kuh, es gibt Schaf, es gibt Ziege. Warum? Weil das Friedensopfer ist ein Festmahl, was danach veranstaltet wird. Es ist das einzige Opfer, bei dem der Opfernde davon essen darf. Und damit alle satt werden, alle auch die, der eingeladen hat, reicht halt keine kleine Taube, sondern da müssen es größere Tiere sein. Dann als nächstes identifiziert sich der Opfernde durch Handauflegung auf das Tier und sagt, das bin jetzt ich, dieses Tier. Als nächstes schlachtet er und besprengt den Altar mit Blut. Wieder einmal ein kleines Erinnern an die Sünde. Blutbesprengung hat in der Regel mit der Sünde zu tun, wie wir es schon letztes Mal beim Sündopfer gesehen haben. Dann kommen zwei Sachen auf den Altar, nämlich das Fett und die Nieren. Alles andere kommt nicht auf den Altar. Das Fett ist das Beste, was einer hat. Zum Beispiel gibt es diesen Ausdruck immer wieder, Gott wird dem Volk von der Fettigkeit des Landes zu geben. Natürlich hat das Land keinen Speck, aber es geht um das Beste, was das Land hat. Das Beste, was es anzubieten hat. Und dann gibt es noch die Nieren. Die Nieren sind der Sitz der Emotionen, der Gefühle. Bei uns ist eher so das Herz eigentlich der Sitz der Emotionen. Das Herz ist aber im hebräischen Denken der Sitz der Entscheidungen und des Willens. Und die Gefühle sitzen ein bisschen weiter unten. Schmetterlinge im Bauch, vielleicht kommt das auch daher, wer weiß. Und dann gibt es noch einen Anteil an die Priester, das ist nämlich die Brust vom Opfertier und der rechte Schenkel. Die Brust, hinter der das Herz sitzt, ist der Ort der Zuneigung. Ihr erinnert euch vielleicht, Johannes beim Abendmahl lehnte an Jesu Brust, der Jünger, den Jesus lieb hatte, sagt er öfters. Und der rechte Schenkel ist die Parallele zur rechten Hand beim Menschen und steht deshalb für die Kraft, die ein Mensch hat. Und nachdem das alles gemacht wurde, gab es am Schluss ein gemeinsames Mahl, wo der Opfernde alle seine Freunde und Bekannten eingeladen hatte. Man aß zusammen und wahrscheinlich hat er dann auch an der Stelle gesagt, warum er dieses Opfer gebracht hat. Es gibt drei Arten von Friedensopfern, nämlich erstmal das Dankopfer. Und dieses Wort Dankopfer, das ist das zweite hebräische Wort, was ihr heute lernt, heißt auf Hebräisch Todah. Und das kann verschieden übersetzt werden. Es kann eben als Heilsopfer übersetzt werden. Als Dankopfer, als Lobopfer, als Bekenntnisopfer kann es übersetzt werden. So rum. Zum Beispiel Dank und Lob sind ja einander recht ähnlich. Bekenntnis ist aber wieder was bisschen anderes. Allerdings ist es im Prozess das Gleiche. Du bekennst, dass Gott gut ist und indem du bekennst, dankst du ihm ja letztendlich auch. Zum Beispiel kommt das in den Psalmen vor und vielleicht versteht man dann die Psalmen manchmal ein bisschen besser, wenn man das im Hintergrund weiß. Zum Beispiel Psalm 100 ist ein Todah-Psalm, ein Dank-Psalm. Vermutlich ein Psalm, der rezitiert wurde bei der Opferung eines Friedensopfers, bei der ersten Art von Friedensopfer. Dort heißt es, ein Dankpsalm, jauchzet dem Herrn, alle Welt dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennet, dass der Herr Gott ist, er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht zu seinen Toren an ihn mit Danken, Todah, vielleicht mit Danken im Sinne von Dank aussprechen, vielleicht aber auch mit Friedensopfertieren geht ein. Zu seinen Vorhöfen mit Loben. Hier fallen ein paar Dinge auf. Erstens, das Friedensopfer ist ein fröhliches Opfer, mit Frohlocken, geht ein mit Freuden, dient dem Herrn mit Freuden. Zweitens, oft ist das Friedensopfer in Zusammenhang mit dem Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Deswegen, er hat uns gemacht zu seinem Volk. Das ist ein typisches Vokabulariat aus der Bundbezeichnung, die Gott mit Israel hat. Und ja, hier sehen wir also ein Beispiel für einen Psalm, der möglicherweise beim Dankopfer, also beim ersten Typus von den dreien, gebracht wurde. Ein anderer Psalm, opfere Gott Lob, wieder Todah, und bezahle dem Höchsten deine Gelübde. Das bringt uns auch schon weiter zum Gelübdeopfer. Das ist der zweite Typus von drei. Und das dritte ist dann noch das freiwillige Opfer. Und dazu gibt es auch ein Beispiel, nämlich die Hanna aus dem ersten Buch Samuel. Die Hanna war die Mutter von Samuel. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte, Hanna ging mit ihrem Mann Elkanah einmal im Jahr in den Tempel, um zu opfern. Was für ein Opfer war das? Ein Friedensopfer. Und zwar ein freiwilliges Friedensopfer. Also Typ 3, freiwilliges Opfer. Nur einmal war es anders. Hanna hat nämlich gebeten im Tempel um einen Sohn, hat den Sohn bekommen und hat gesagt, Gott, wenn du mir einen Sohn gibst, dann möchte ich ihn dir weihen. Und das hat sie dann auch gemacht. Und wenn sie dieses Gelübde erfüllt, dann bringt sie ein Opfer. Das kannst du auch nachlesen. Sie bringt dann nämlich drei Stiere, als ob einer nicht genug wäre, und bringt dieses Opfer und gleichzeitig gibt sie ihrem Sohn, dem Priester Eli. Also ein Gelübdeopfer ist, wenn du wenn du als Israelit damals ein Gelübde gemacht hast und es erfüllst, dann bringst du ein Opfer. Ein freiwilliges Opfer kannst du jederzeit aus Dankbarkeit bringen. Und ein Dankopfer ist in der Regel dann gebracht, wenn Gott dich aus irgendeiner großen Not errettet hat und du zum Dank ihm ein Opfer bringst und dann vor allen anderen verkündest, wie groß Gott ist, dass er dich gerettet hat aus deiner Not. Gut, nachdem wir geklärt haben, was ein Friedensopfer ist, wie es abläuft, welche drei Arten es gibt, schauen wir uns jetzt nochmal zwei Situationen an, wo dieses Friedensopfer im Alten Testament gebracht wurde. Das erste ist beim Bundesschluss mit Mose beim Sinai. 2. Mose 24, Vers 5 bis 11. Dann sandte er, Mose, junge Männer aus den Söhnen Israel hin, die brachten Brandopfer dar und schlachteten Stiere als Friedensopfer für den Herrn. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes und sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, siehe das Blut des Bundes, den der Herr auf alle diese Worte mit euch geschlossen hat. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf und sie sahen den Gott Israels und aßen und tranken. Okay, Mose war auf dem Berg, Gott schließt einen Bund und an der Gelegenheit werden Brandopfer und Friedensopfer gebracht. Hieß es übrigens auch schon in dem Text, das Friedensopfer, also die Nieren und das Fett, soll auf das Brandopfer draufgelegt werden. Und hier sehen wir es auch ganz deutlich, erst Brandopfer, darauf Friedensopfer. Und dann sehen wir noch eine Sache, was wieder auffällt, das Friedensopfer wird wieder gebracht an einer Stelle, wo es irgendwie um den Bund geht. Denn hier ist der Bundesschluss. Die sagen nämlich, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Und dann siehe das Blut des Bundes, den der Herr auf alle diese Worte mit euch geschlossen hat. Hier wird der Bund geschlossen. Und sie aßen und tranken. Und zwar wo? Die Ältesten gehen auf den Berg hoch und sie sahen den Gott Israels und dort essen und trinken sie. Wieder einmal, der Ort der Gemeinschaft ist der Altar, im Großen auf dem Berg Sinai, im Kleinen unten auf dem Altar, wo die Brand- und Friedensopfer gebracht werden. Eine andere Gelegenheit ist der Josua-Altar auf dem Ebal. Auch dort werden Friedensopfer gebracht. Also der Altar, den wir vorhin noch möglicherweise auf einem Bild gesehen haben. Und zwar gibt Mose Anweisungen, was Josua tun soll, wenn er ins Land kommt. Dann kommt Josua ins Land und besiegt Jericho, dann Ai und dann steigt er auf den Ebal und macht einen Altar. Und wieder wird dann im Anschluss der Bund nochmal festgemacht. Es wird vom Ebal aus Fluch gebracht und vom Garizim aus Segen ausgesprochen und das Volk soll sich entscheiden, den Segen zu wählen und dem Fluch zu entgehen, indem sie sich an das Gesetz Gottes halten und den Bund bewahren. Da heißt es, da sagt Mose als Anweisung, dort, also auf dem Ebal, sollst du dem Herrn, deinem Gott, einen Altar bauen, einen Altar aus Steinen. Du sollst kein Eisen über sie schwingen. Aus unbehauenen Steinen sollst du den Altar des Herrn deines Gottes bauen. Und du sollst dem Herrn, deinem Gott, Brandopfer darauf opfern. Und du sollst Friedensopfer opfern und dort essen und dich vor dem Herrn, deinem Gott, freuen. Wieder sehen wir Verbindung von Brandopfern und Friedensopfern. Und wieder sehen wir, das Friedensopfer ist eine fröhliche Angelegenheit. Denn du sollst dich vor dem Herrn, deinem Gott, freuen. Okay, wir gehen ins Neue Testament. Gibt es das Friedensopfer auch im Neuen Testament? Erstmal gibt es einen Kontrast im Neuen Testament. Im Alten Testament ist es absolut verboten, Blut zu trinken. Im Neuen Testament musst du Blut trinken, denn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Ja. Das Blut ist Sinnbild fürs Leben. Im Blut ist das Leben, die Seele drin. Du musst dich also als Christ von Jesu Blut ernähren. Nächster Vers. Opfer des Lobes im Hebräerbrief. Ganz am Schluss vom Hebräerbrief sagt er: Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Jetzt merken wir eine Verschiebung, die sich auch schon in den Psalmen angekündigt hat. Ihr wisst noch, in den Psalmen opfere Gott Lob, Psalm 50. Und jetzt heißt es hier, wir sollen Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Lob, ihr erinnert euch, das Wort vom ersten Opfer. Aber jetzt sollen wir keine Tiere mehr darbringen, denn Jesus ist ein für alle Mal geschlachtet und wir brauchen keine Opfertiere mehr. Aber jetzt verschiebt sich die Bedeutung auf das, was eigentlich dahinter gemeint war, nämlich der Lob. Im Alten Testament mussten manchmal die Menschen Dinge tun, so verstehe ich es, weil du sie tun musst, um sie zu begreifen. Aber das, was eigentlich dahinter steht, ist das Lob, das du Gott gibst. Die eigentliche Bedeutung des Friedensopfers ist also, Gott zu loben. Und die Bedeutung zieht sich weiter im Neuen Testament, Gott Lob zu bringen. Und das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Interessant, dass hier das Loben und das Bekennen als die zwei möglichen Übersetzungen vom Todah-Opfer direkt nebeneinander stehen. Und weiter geht's auch, das Wohltun und Mitteilen vergesst nicht. Mitteilen im Griechischen heißt eigentlich, ist das gleiche Wort wie das, was wir für Gemeinschaft benutzen. Wieder so ein Gedanke, der auch wieder ans Friedensopfer erinnert, ein Gemeinschaftsmahl im Anschluss. Dann haben wir noch 1. Korinther 10, Verse 16 bis 18. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Seht auf Israel nach dem Fleisch, jetzt kommt's. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Paulus benutzt eine Analogie aus den Opfern, nämlich dass die Leute in Gemeinschaft mit dem Altar sind und mit dem, der dahinter steht, nämlich Gott, der auf dem Altar irgendwie eine Form der Präsenz hat, und benutzt das, um es aufs Abendmahl anzuwenden. Der Kelch der Segnungen, den wir segnen, und das Brot, das wir brechen. Er wendet es darauf an und sagt, dass so wie die damals mit dem Altar in Gemeinschaft sind, so haben wir Gemeinschaft mit Christus, mit seinem Leib, mit seinem Blut. Und es gibt auch noch mehr Parallelen des Friedensopfers zum Abendmahl. Der eine Punkt ist eben diese Gemeinschaft. Der zweite Punkt ist aber auch der Bund. Ja, als du dich bekehrt hast, hast du einen Bund mit Gott geschlossen. Ob du es weißt oder nicht. Und das Abendmahl ist das Symbol dieses Bundes. Jedes Mal, wenn du das Abendmahl nimmst, bestätigst du damit also indirekt oder direkt deinen Bund mit Gott. Bestätigst, ja, ich will diesen Bund weiter fortführen. Dritter Punkt ist der Dank. Im Abendmahl dankst du Gott für die Errettung, die du durch Jesus hast. Es gibt sogar den Punkt des Bekenntnisses, der auch im Abendmahl ist. Vielleicht erinnert euch, Paulus schreibt, so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Und es gibt auch Gottes Gegenwart, diesen Gedanken im Abendmahl, denn wir wissen, wo zwei oder drei sich versammeln, da ist er mitten unter uns. Und deshalb ist das Abendmahl vielleicht auch eine einmalige Gelegenheit, wo du deinen Bund mit Gott erneuern kannst. Du kannst zum Beispiel sagen, ja, Du kannst im Gebet vor ihn treten, ja, ich will diesen Bund weiterführen. Ich will ihn immer noch. Du bist immer noch mein Gott und wir sind dein Volk, deine Kinder, deine Diener. Und ich will auch deinen Willen weiterhin tun. Ich danke dir für deine Rettung, deine Güte, deine Versorgung. Und wenn du willst, kannst du auch das Abendmahl zum Anlass nehmen, um ihn zu bitten, aus irgendeinem Grund gerettet zu werden, aus irgendeiner Sache, die dir aktuell auf dem Herzen liegt. Das Abendmahl ist oft bei uns eine recht besinnliche Angelegenheit und das ist auch recht so, denn man kann nicht leichtfertig einfach so Jesu Blut trinken. Aber andererseits darf es auch eine fröhliche Angelegenheit sein, denn es erinnert an die Rettung, die wir bekommen haben. Wir dürfen uns also auch freuen. Aber, und das will ich noch betonen, das Abendmahl ist kein Ersatz fürs Friedensopfer, sondern es gibt eben Parallelen. Es ist aber kein Ersatz, also nicht das Abendmahl ist das neue Friedensopfer, weil Jesus wurde ein für alle Mal geopfert und das muss nicht wiederholt werden. Jesus im Friedensopfer. Wo finden wir jetzt Jesus im Friedensopfer? Nun, Jesus selbst ist das Opfertier. Das Kreuz ist der Altar, wo Gott im Feuer kommt, in der Prüfung. Jesus selbst sagt, siehe, die Stunde ist gekommen, kommt die Stunde und ist gekommen, dass ihr euch zerstreuen werdet, ein jeder in seine Heimat und mich allein lassen werdet. Doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Und so hängt Jesus selbst am Kreuz und damit ist das Kreuz der Ort der Gegenwart Gottes für uns geworden. Sein Leib ist das Opferfleisch, das wir essen. Du weißt, wenn du nicht isst, dann stirbst du. Und das, was du isst, wird zu dir. Es wird verwandelt in deinen Körper. Natürlich geht auch ein Teil wieder raus, aber eigentlich verwandelst du dein Essen durch die Aufnahme im Körper zu dir selbst. Jesus will also deine Identität werden. Das, worum sich deine Gedanken kreisen, das, was dir deine Lebenskraft gibt, das, worin du deine Lebenskraft investierst, das, was deine Gedanken ausfüllt, was deine Leidenschaften bestimmt, was dein Sein prägt und was deinem Leben neue Qualität gibt. Die Brust, die dem Priester gegeben wird, die Brust vor dem Herz, der Ort der Zuneigung auch, der Liebe, die gehört seinen Priestern, und die Priester im Neuen Testament sind die Gläubigen. Die Gläubigen werden Priester genannt. Die Liebe schenkt er uns dort, als er am Kreuz stirbt und jeden Tag aufs Neue. Der rechte Schenkel, die Kraft, gibt er uns auch in seiner Auferstehung und wir dürfen in seiner Auferstehungskraft eines Tages auch auferstehen. Und bis dahin, denke ich, haben wir alle noch ein bisschen zu lernen, diese Kraft im Alltag anzuzapfen. Der Rauch, in dem das Opfertier zu Gott aufsteigt, den finden wir auch. Jesus ist nach seinem Tod zu Gott aufgestiegen, nachdem er sein Bestes, im Fett ausgedrückt, Gott gegeben hat. Sein Bestes, sein Leben. Die Nieren, die für die innigen Gefühle stehen, findest du, weil sie Jesus seinem Vater am Kreuz gegeben hat. Alles. Und eines Tages werden wir mit ihm in der Auferstehung sein und ein großes Festmahl beim Vater essen. Und wie das Wort Friedensopfer schon sagt, Jesus ist unser Friede. Er sagt, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Die Welt hat einen Frieden, der kommen kann und gehen kann. Er beruht auf Macht und Kontrolle und kann ungerecht für die eine oder andere Partei sein. Er ist außerdem von den Umständen definiert, aber nicht diesen Frieden gibt uns Jesus, sondern Jesus gibt den Frieden, der ihm erlaubt, im Boot bei Sturm ruhig zu schlafen. Und Jesus gibt den Frieden, der dem Paulus und Silas die Freiheit und die Kraft gibt, mitten im Gefängnis ein Loblied anzustimmen. Ein Friede, der den Verstand übersteigt und ein Friede, den dir keiner nehmen kann, weil er ein Friede mit Gott ist. Meine Mutter arbeitet mit Flüchtlingen und neulich hatte sie das Vorrecht, ein Ehepaar zu begleiten, das sich bekehrt hat. Und die Frau und der Mann, die waren Muslime zuvor und hatten immer ihre Probleme mit dem Islam und gesagt, da muss es doch noch was anderes geben. Und als sie dann auf den sozialen Medien eine Frau kennengelernt haben, die aufgrund ihrer Bekehrung zum Christentum ihr Kopftuch weggemacht hat, sind sie in Kontakt mit ihr getreten und meine Mutter als arabisch sprechende Person hat die ganzen begleitet. Und es kam zu einem Durchbruch und im Nachhinein sagte die Frau auf die Nachfrage, wie es ihr geht, sie sagte, sie hat noch nie so viel Frieden im Herzen gehabt. Sie hat das nicht gekannt. Vielleicht vergessen wir das allzu sehr in unserem Leben und merken gar nicht, wie viel Frieden eigentlich in uns ist, weil wir uns nicht zurückerinnern an eine Zeit, wo wir ohne Gott gelebt haben und viel Unfrieden hatten. Vielleicht geht es dir auch so wie mir. Ich war noch sehr jung und habe so viele Zeit des Unfriedens glücklicherweise nicht erleben müssen. Menschen, die aber ihr Leben lang ohne Gott gelebt haben und dann zu Gott kommen, wissen, was für ein krasser Unterschied das ist. Dann gibt es noch die endzeitliche Perspektive. Die Juden glauben, dass es in der Zukunft nur noch die erste Art des Friedensopfers geben wird, das Todah-Opfer. Und so sagen sie in einer jüdischen Schrift, dem Midrash Vayikra, in der zukünftigen Zeit werden alle Opfer aufgehoben werden, aber das Dankopfer, Todah, wird nicht aufgehoben werden. Ebenso werden alle Gebete aufhören, aber das Dankgebet wird nicht aufhören. Das ist, was geschrieben steht in Jeremia 33, wenn sie Dankopfer bringen zum Haus des Herrn. Der Dank wird nie aufhören. Das Opfer für die Sünde ist nicht mehr nötig, hat Jesus ein für alle Mal gebracht. Aber den Dank dürfen wir jetzt und auch in der Zukunft weiterbringen. Amen.